Herzlich willkommen beim Leading by Design Podcast. Mein Name ist Florian Ludwig und ich habe diesen Podcast gegründet für all diejenigen, die immer mehr zu ihrer eigenen Wahrheit finden und sie auch leben wollen. Human Design ist für mich das Tool, das uns unglaublich dabei hilft, immer mehr zu verstehen, wie wir in unserer Einzigartigkeit die Welt bereichern können und was das mit uns und unserer Energie zu tun hat. Wenn du Lust hast auf eine super spannende Reise in deine Einzigartigkeit und das Human Design System in dein Business, in dein Leben integrieren und es vor allem auch leben möchtest, dann bist du hier genau richtig. Ich werde mein Bestes dafür tun, dir mit Hilfe von Human Design Education und Empowerment dabei zu helfen, das Human Design System in dein Business, in deine Arbeit zu integrieren, sodass du sagen kannst, hey, Leading by Design, mein Leben und mein Business nach meinem einzigartigen Design zu führen, das ist für mich jetzt immer möglicher und das mache ich jetzt ganz genau so. Ich weiß, für mich hat es unglaublich viel geschiftet und ich wünsche mir sehr für dich, dass es für dich genauso möglich wird. Mach dich bereit auf ganz tiefe Einblicke, einen ganz modernen Touch und wenn du ready bist, dann lass uns gemeinsam diese Reise beginnen. Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig darüber, dass wir Menschen, quasi jeder Mensch, seine Zeit auf eine Weise nutzen will, die freudvoll ist, die uns Energie zurückgibt, die uns Spaß macht, die uns gut tut, wo wir lachen können, wo wir Lebenslust spüren, wo wir begeistert sind von den Geschichten, den Menschen, den Orten, den Themen, die wir lernen dürfen, der Arbeit, der wir nachgehen. Und ich weiß nicht, ob das dir auch schon begegnet ist, aber mir ist in der letzten Zeit dazu immer wieder auch dieser Begriff und diese Idee der Productivity gekommen. Also der Produktivitätslehre oder diesem neuen Movement, was gar nicht so neu ist, wo wir uns wirklich fragen, wie kann ich eben produktiver sein? Ja, wie kann ich mehr tun in kürzerer Zeit? Wie kann ich effizienter sein? Wie kann ich mehr unterbringen in den Stunden, die ich in meinem Tag so übrig habe? Und das ist natürlich eine Frage, die beschäftigt uns. Die beschäftigt uns gerade, wenn wir Coaches sind, wenn wir Berater sind, wenn wir Mentoren sind, wenn wir ein eigenes Unternehmen haben. Je nachdem, wie unsere Lebenssituationen sind, wollen wir natürlich, während wir gleichzeitig Mama sind, auch unser Business voranbringen. Oder wollen eben gleichzeitig mit unserem Partner, mit unserer Familie, mit unseren Freunden Zeit verbringen und wollen aber auch genügend dafür tun, in unseren Aktivitäten, im Business, im Marketing, in der Produktgestaltung, in der Arbeit, effektiv wirklich auch mit den Kunden, dass wir da eine gute Balance finden, beides zu haben. Ja, das Schöne aus beiden Welten. Ne? Wachsende Reputation, tolles Feedback, Menschen helfen, Menschen supporten auf der Business-Seite, aber eben auch dieses soziale Verbindungen, Lachen, gemeinsam tolle Dinge erleben, Urlaube mit Familie und so weiter. Und da ist natürlich diese große Frage der Produktivität, wie bekomme ich das jetzt so hin, dass das möglichst viel Spaß macht, dass das möglichst viel reinpasst in diese Stunden. Wie kriege ich das hin und wo sind eben vielleicht auch meine Fallstricke und diese Punkte und Momente, in denen das nicht ganz so klappt und in denen die Zeit mehr so verfliegt und ich das Gefühl habe, ich habe nichts geschafft, ich habe wenig geschafft. Meine To-Do-Liste wird immer länger statt kürzer und egal wie viel ich in Anführungszeichen tue und egal wie viel ich von dieser To-Do-Liste abhake, es fühlt sich gar nicht so wertvoll an oder es fühlt sich gar nicht so an, als würde das mich voranbringen, als würde das einzahlen auf irgendeines dieser Konten, als würde das einzahlen auf die Sichtbarkeit, die ich habe für Interessenten und potenzielle Kunden oder als würde es eben einzahlen auf Quality Time in einer Beziehung, die Intensivierung einer Freundschaft, wirklich das Genießen einer Unternehmung, ein Konzert besuchen oder einen Urlaub machen und so weiter. Und mit den Einstiegsgedanken heiße ich dich willkommen im Leading by Design Podcast, in dieser neuen Podcast-Folge. Und nehme dich in dieses Thema mit, weil das ein Thema ist, was auch mich gerade sehr fasziniert. Und ganz der MG habe ich gedacht, das, was mich begeistert und fasziniert, das dürfen auch mehr Menschen erfahren. Gerade auch in einer 4-6, bei einem 4-6er-Profil. Ja, die Menschen, die das Gefühl haben, ne, ich will zu deiner Gruppe gehören, ne, ich fühle einen Zugang zu dir als Mensch, Flo, die dürfen dann auch durch die Energie dieser 4, ja, dieses Influential, diese einflussnehmende Energie der vierten Linie, dürfen davon auch profitieren. Habe ich mir gedacht und habe gedacht, das setze ich einfach direkt um und lasse ich da ein bisschen dran teilhaben, ohne jetzt zu sagen, dass ich direkt schon alle Antworten habe, aber ich habe ein paar Fragen, ich habe ein paar coole Ideen, ich habe ein paar coole Inspirationen, die ich schon bekommen habe auf dem Weg und ja, ich habe auch selber gerade eine Erfahrung gemacht mit dem Thema Produktivität. Und da will ich eine schöne Folge draus machen und eine Mischung aus ja, meinen Gedanken, meinen Erfahrungen und den Gedanken und Erfahrungen anderer cooler Leute. Und ich bin gespannt, was da am Ende an wertvollem Wissen zusammenkommt. Meine persönliche Erfahrung, die ist, dass ich erst vor kurzem 24 Tage in einer WhatsApp-Community, die sogenannte Time of Your Life Community, gegründet habe. Und in dieser Community habe ich 24 Tage jeden Tag Impulse dazu dargelassen, wie ich gerade dabei bin, mir meine Time of My Life zu kreieren. Also wie ich eigentlich genau das, was ich gerade in der Einleitung zusammengefasst habe, wie ich das gedenke, wieder mehr zu tun. Also wie ich wieder mehr meiner Zeit so einsetze, dass es mir Spaß macht, dass ich Freude empfinde, dass es mir gut tut, dass ich gerne tue, was ich tue. Weil ich eben gerade auf der Business-Seite sehr in so einem Zahlen-Business-System A führt zu B, strategisch planbaren Modus unterwegs war, der mir gar keine Freude gemacht hat und der, oh Wunder, auch nicht wirklich funktioniert hat auf der Seite der Zahlen. Also das lief einfach nicht so gut. Und dann habe ich gedacht, ich muss wieder zurück zu meinen Roots, back to the roots, und habe gesagt, Time of My Life, der Song von Green Day, der ist auch in Teilen auf meinem Unterarm als Tattoo zitiert, nämlich da steht, it's something unpredictable. Und im Song heißt es, it's something unpredictable, and in the end it's right, I hope you had the time of your life. Es ist etwas Unvorhersehbares, das Leben, und ich hoffe, du hattest trotzdem die Zeit deines Lebens. Also im Sinne von, ich weiß, du kannst das Leben nicht planen, aber am Ende ist es richtig so. Ne? Also diese Annahme des Lebens als unplanbare Kette von Ereignissen oder als ja, unplanbare ja, Erlebnisreise und okay zu sein damit, dass man nicht alles planen kann und genau zurückzufinden in dieses okay mit der Unpredictability sein, okay damit sein, dass man eben nicht beeinflussen kann, so viel man will, wann ein Mensch bucht, ob ein Mensch genau bucht. Ja, das gibt ganz viele, die sagen, ja, aber wenn du die richtige Copy schreibst und die richtige Marketingbotschaft und das richtige Produkt hast und den Menschen wirklich hilft, sein Problem zu lösen, dann buchen sie ganz sicher und auf jeden Fall. Und ich verstehe schon, was sie damit meinen. Man kann natürlich eine gewisse psychologische, emotionale Punkte bei Menschen berühren. Das ja, ist Fakt. Aber trotzdem, was ich damit meine ist, du hast nicht Kontrolle über den Geldbeutel des anderen. Du tippst nicht auf Enter, wenn jemand seine Online-Banking-Daten eintippt. Das macht der Mensch selber. Und in dieser Hinsicht ist es dann unpredictable, weil der andere die Power hat. Genau. Okay, also die habe ich gemacht, diese Community. Und habe also 24 Tage jeden Tag kreiert. Und jetzt kommen wir zum Thema Produktivität. Weil die große Frage ist natürlich, wie produktiv war das? Und woran messen wir das jetzt? Und da habe ich ganz spannende Gedanken in letzter Zeit gehört, nämlich, wenn man auf Produktivität schaut, wo kommt das eigentlich her? Dann haben wir Produktivität als Begrifflichkeit, wie wir sie heute oft auch noch verstehen, haben wir in der industriellen Revolution als quasi Geburtsort dafür. Jetzt bin ich ein studierter Geschichtslehrer, also kenne ich mich ein bisschen aus mit Geschichte. Und was sehr interessant ist, ist, dass man mit Beginn und dann auch Verlauf der industriellen Revolution erstmalig begonnen hat, den Output einer Maschine oder eben auch den Output eines Arbeiters, eines Fabrikarbeiters zu messen. Und zwar so genau zu messen, weil eben auch das ganze Mechanische dazu kam, die Uhr, also so auch dieses ganze, die ganzen Kontrollmechanismen quasi, was man heute so heute in dem ganzen Controlling macht, Zahlen, Fakten, alles zusammen, Meta-Ads, wie viel Cent kostet ein Klick per View und all diese Dinge. Was man heute, also viel fancier machen kann, hat man damals sehr einfach gemacht. Und man hat dann sich als Fabrikbesitzer natürlich errechnet, wie viele Nägel pro Stunde produzieren wir. Und jetzt nehme ich mal das Beispiel, die Fabrik hat gesagt, mit den Maschinen, die wir jetzt haben und den Mitarbeitern in dieser Fabrik, produzieren wir 5000 Nägel in der Stunde. Dann haben die natürlich neue Maschinen ausprobiert, andere Prozesse, andere Laufbänder, mehr Mitarbeiter an der Stelle, weniger an der Stelle, so alles ausprobiert. Und dann haben sie wieder gemessen und dann haben sie festgestellt, diese Stunde haben wir 6000 Nägel produziert. Und daraus haben sie dann geschlossen, das ist das produktivere Modell oder die produktivere Maschine oder der produktivere Mitarbeiter, also mehr davon. Und es war damals eben auch für Wachstum und für Gewinn des Unternehmens und so war das natürlich genial. Weil plötzlich hat man 6000 Nägel statt 5000 Nägeln gemacht und die Nägel hat man verkauft und damit hat man natürlich mehr Geld gemacht. Und dann ist etwas passiert, weil dann kam irgendwann dieses Informationszeitalter, in dem wir heute sind, wo es sehr viel auch, sage ich mal, ich habe es letzt gehört, als den Begriff Knowledge Worker gibt. Also mehr diese Menschen, die mentale Arbeit machen. Ja, also gerade natürlich auch Coaching, Beratung, Mentoring ist natürlich auch eine sehr mentale Arbeit. Ich würde auch tatsächlich das fast erweitern um Kreativschaffende, also die Kreativbranche, das Kreativbusiness, kreative Menschen, Content Creator und all solche Dinge. Und jetzt kommen wir an einen interessanten Punkt, nämlich, dass ganz viel auch die Knowledge Worker, also die Menschen, die mental arbeiten oder die Kreativschaffenden, die Content Creator, dass die, weil die natürlich alle, da kommen wir jetzt auch zum schönen Human Design Konditionierung, weil die natürlich alle konditioniert sind aus unseren Vorgängergenerationen und aus dem industriellen Zeitalter, ist es natürlich in uns noch doktriniert oder einkonditioniert, unsere Arbeitsleistung so industriell zu messen, in Produktivität, wie es damals der Fall war. Das ist in vielen von uns total verankert. Und das führt dann dazu, dass sozusagen eine produktive Arbeitswoche, auch noch auf der Arbeitnehmerseite, die sich kreative Leute ins Boot holen und kreative Leute einkaufen, immer noch in Stunden bemessen wird. Also, dass du zum Beispiel 9-to-5 machst oder dass du 40 Stunden pro Woche arbeitest. Jetzt haben wir aber ein entscheidendes Problem in der Produktivität, nämlich 40 Stunden arbeiten bei einem kreativen Menschen in einem mentalen Beruf, nehmen wir Coaching, nehmen wir Content Creation, nehmen wir Social Media Beiträge machen. Die Zeit sagt absolut gar nichts über die echte Produktivität aus, weil die Zeit absolut nichts über die Qualität aussagt. Was meine ich damit? wenn du dir vorstellst, wir nehmen dieses Nagelbeispiel, 5000 Nägel zu 6000 Nägeln, man nimmt das für einen Social Media Copywriter und sagt, der eine Copywriter schreibt nur 5000 Worte pro Tag, der andere schreibt 8000 Worte pro Tag und man sagt jetzt als Social Media Manager oder als Chef einer Firma, ich kaufe mir den, der 8000 Worte schreibt, weil der ist ja produktiver. Dann hat dieser Unternehmer und dieses Team ein großes Problem, weil 8000 Worte Bullshit sind natürlich viel weniger wert als 5000 Worte geile Copy. Und da siehst du schon, das ist eine Herausforderung in unserer Art zu arbeiten, diesen Gedanken quasi aus dem System zu kriegen. Und ich finde genial einen Gedanken. Und wenn ich zurückblicke, habe ich den Gedanken auch immer gelebt. Und ich habe auch in meiner Community, in der Time of Your Life Community, habe ich da auch viel drüber gesprochen, diese innere Haltung, die ich da wirklich habe. Und ich sage nicht, dass ich das perfekt mache. Ich darf mich da immer wieder auch selber dran erinnern und selber dran messen. Aber ich nenne es Creating Proudly. Das habe ich auch vor kurzem in einem Instagram-Reel nochmal geteilt. Also die Creating Proudly-Idee ist, eine Qualität in unsere Arbeit hineinzugeben, zum Beispiel in dein Content-Piece, in dein nächstes Instagram-Reel, in den nächsten Blogartikel, die du schreibst, in dein erstes YouTube-Video, in deine Podcast-Folge, wo du so sehr dich um die Qualität dessen kümmerst, dass du am Ende stolz drauf bist. Dass du also dieses emotionale Ziel, wie fühlt es sich für dich an, habe ich wirklich mein Bestes gegeben? Habe ich mich wirklich angestrengt? Habe ich wirklich stundenlang damit mich befasst, das schöner, ästhetischer, grafisch ansprechender, von den Worten treffender zu formulieren und zu gestalten? Oder habe ich es halt so schnell gemacht? Also ne, habe ich halt mehr auf diesen Output geguckt, so dieses, boah, geil, am Ende der Woche kann ich stolz sein, dass ich 20 Reels rausgeballert habe, aber jedes Reel ist einfach scheiße, weil ich nichts mit der Qualität gemacht habe, weil es mir völlig egal war, wie die Qualität war. Nur 5 oder sogar nur 3 Reels oder sogar nur ein Reel die Woche gemacht, aber dafür steckt da richtig Herzblut und richtig Qualität drin. Und ich glaube, gerade in dieser Welle von AI und dass AI uns so viel abnehmen kann und dass AI eben auch den Output so viel erhöht bei vielen Creatoren oder Unternehmen, die AI sich mit reinholen, um quasi das Kreative mehr oder dieses, nicht Kreative, sondern das Kreierende, also dass etwas umgesetzt wurde, dass etwas entstanden ist, das mehr zu pushen. Ich glaube, da haben wir Creator, die eben sich von AI unterstützen lassen, ja, aber die viel auch ihre eigenen menschlichen Potenziale mit reinbringen, die haben die große Chance genau an der Stelle, weil sie eben sich viel mehr an Qualität scheren können und viel mehr Qualität auch reinbringen können, aus meiner Sicht, als es die AI kann. Weil unsere Emotionalität, unsere Lebendigkeit, unsere Lebenserfahrungen, die kann AI so nicht in Texte, in Worte, in Videos, in Videokonzepte, in Grafikdesign so packen, wie wir es können. Genau. Und das mit dieser Qualität ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich habe das in meiner Laufbahn jetzt immer wieder gemacht, dass ich, wenn ich dann berichtet habe, hier im Podcast oder in Readings, in Angeboten von mir, dass ich teilweise 6-8 Stunden an einzelnen Instagram-Beiträgen saß. Dann haben Leute mich angeguckt und haben mir auch Feedback gegeben, so nach dem Motto, was ist kaputt, was stimmt nicht mit dir, so nach dem Motto, ist es fast schon zu langsam. Also fast schon so, für das, was dabei rumkommt, ist es doch ein crazy amount of effort. Also da steckt so viel drin, das ist doch, der Return on Investment lohnt sich ja gar nicht. Also sehr auch dieses, ne, produktivitätsgedachte, mathematisch gedachte, wenn du 8 Stunden reingibst und dir ist eine Stunde deiner eigenen Zeit 100 Euro wert, dann hast du 800 Euro in einen Beitrag investiert, hast du das wirklich auch wieder rausgekriegt, so dieses ganze Gedenken. Und ich muss einfach sagen, ich habe schon oft gesagt, dieses persönliche Wachsen, du wächst daran, du wirst immer besser, du lernst einen Skill, den dir keiner nehmen kann, weil jemand, der bei Instagram gelernt hat, Content zu kreieren, selbst wenn Instagram als Plattform verschwindet und es kommt irgendwie 2026 eine neue Social Media App raus, die dann jeder nutzt plötzlich, dann kann ein Content Creator, der dieses Handwerk, diesen Skill gelernt hat, diese Fähigkeit, Wissen, Erfahrung, die eigene Persönlichkeit, emotionale Botschaften zu kommunizieren an andere Menschen, also gezielte Kommunikation eigentlich gelernt hat, der kann es auch replizieren auf anderen Plattformen. Und das kann dem Menschen keiner nehmen und damit wird der Mensch valuable und damit kann der Mensch diesen Value, den der Mensch hat, dann später als Mitarbeiter einer Firma eingestellt zu werden, als Marketingmanager für eine andere Firma zu arbeiten oder in seinem eigenen Business jemand zu sein, der auf verschiedenen Plattformen, in verschiedenen Welten einfach unglaublich gut diesen Skill einsetzen kann, das ist einfach dann unbezahlbar, auch wenn es vielleicht in der Messbarkeit, in dieser ersten klaren Linie nicht so ist. Worauf ich aber da im Konkreten hinaus will, ist, 24 Impulse habe ich gemacht in dieser Community. Und wenn ich jetzt auf dieses gucke, Obsessed Over Quality, dann weiß ich ganz sicher, wenn ich weniger Impulse gemacht hätte, also zum Beispiel nur 12 oder nur 5 oder nur 8, dann hätte ich mit Sicherheit an der Qualität auch noch schrauben können. Ich bin überzeugt, dass die Qualität richtig gut war schon, aber ich hätte es trotzdem noch besser machen können. Und das ist wichtig zu erkennen und das ist ja auch wichtig zu reflektieren. Und ich finde, hier haben wir eine interessante, so eine Balancefindung und das kann ich dir gar nicht abnehmen, auch da selber deine eigene Erfahrung zu machen, aber ich lebe sehr nach dem Modell Early Quantity leads to Future Quality. Also am Anfang ist die Menge, eben viel zu produzieren, häufig Impulse mit einer Community zu teilen, häufig Copy zu schreiben, in Stories, in Instagram-Beiträgen, häufig vor der Kamera zu sprechen, Videos, Stories, ganze Workshops aufzunehmen. Am Anfang ist die Menge, also die Quantity, sehr, sehr wichtig, weil es am Anfang fast immer darum geht, überhaupt in diese Routine zu kommen. Also, dass es normal wird, dass du Creator bist. So ein Bäcker backt Brötchen und die ersten 3000 Brötchen, die der Bäcker backt, die sind mittelmäßig. Die schmecken nicht perfekt, die sehen nicht alle gleich gut aus. Die einen sind ein bisschen brauner, die anderen sind noch fast ein bisschen roh in der Mitte. So. Also der lernt halt auch. Der lernt den Ofen kennen, der lernt den Teig kennen. Der lernt überhaupt so viele zu machen. Wahrscheinlich auch da dann doch wieder, wenn man dieses Produktivitätsding anguckt, der Bäcker, der schafft halt vielleicht als Lehrling oder am Anfang seiner Karriere schafft er halt 100 Brötchen pro Stunde und irgendwann schafft er halt 300 oder so. So, also am Anfang die Menge macht dich am Anfang besser, bringt dich in eine Routine und dann, wenn die Menge da ist, wenn du eine gewisse Quantity produzierst und weißt, ich kann eine gewisse Quantity liefern, dann darfst du an die Quality auch gucken. Und dann darfst du auch gucken, wie kann ich jetzt die Qualität jedes Einzelnen erhöhen. Und wenn du immer auch schon von Anfang an in der Quantität auch einen Qualitätsanspruch drin hast, und ich glaube, den haben die allermeisten von uns, dann wirst du auch schon merken, dass in der Quantität, in der Menge an Dingen, die du teilst, auch schon eine gute Qualität drin ist. Und dann machst du die Qualität noch besser. Und dann bist du auf einem Weg, in eine Art von Produktivität zu generieren, die tatsächlich wertvoll ist. Und ich liebe dazu, wie der Ali Abdaal über Produktivität spricht, weil er eben auch sagt, im Vergleich zu diesem industriellen Modell ist Produktivität für ihn mehr Dinge so zu gestalten, dass sie intentional sind, effektiv sind und enjoyable sind. Also dass wir sie bewusst machen, also ne, mit so einem Grund, mit einem Warum, mit einer Intention, dass wir gucken, dass sie effektiv sind, also dass tatsächlich etwas dabei umgesetzt wird, dass etwas passiert, ja, dass am Ende wirklich auch ein Blogbeitrag rauskommt zum Beispiel. Und dass es Spaß macht, dass es enjoyable ist. Und ich finde, da schließt sich so ein schöner Kreis, weil ich finde, da steckt auch Human Design total drin. Und ich glaube auch, sage ich mal, 90% der Herausforderungen, die mir so begegnen in der Online-Business-Szene, in der Creator-Szene, ja, bei den Menschen, die immer wieder auch mit mir schon gearbeitet haben, arbeiten wollten, die mir folgen, die irgendeine Resonanz auch zu meiner Arbeit spüren, Menschen, die auch sich zu Kreativschaffenden zählen, zur Kreativbranche zählen, die dieses Rockstar-mäßige haben, so ein bisschen ne, Avantgarde und anders und Difference-Maker-mäßig unterwegs sind. Die Lösung ist nicht das System. So. Also ich komme da immer wieder darauf zurück, die Lösung ist nicht das System. Weil wenn es eine rein systematische Frage wäre, dann wäre ja die Antwort auf all diese Fragen des, wie komme ich in die Umsetzung oder wie überwinde ich meine Prokrastination oder wie schaffe ich eben konsistent Reels zu machen oder konsistent x Beiträge pro Woche rauszuballern sozusagen, dann wäre das ja die einzige Frage, die man sich stellen muss. Aber die Lösung für ein erfolgreiches Marketing oder für eine erfolgreiche Form der Sichtbarkeit oder für einen Running Podcast, der dann wirklich auch läuft und den du immer wieder bespielst, das ist nicht das System, also eine Folge pro Woche oder vier Folgen pro Woche oder einmal alle zwei Wochen oder einmal alle vier Wochen. Natürlich sind da gewisse Machbarkeiten mit verbunden, ja. Eine Folge pro Woche ist schwieriger machbar wie eine im Monat, aber leichter machbar wie vier Folgen die Woche. Ja, klar, weil natürlich, da muss man ja auch aufnehmen und muss man ja auch ne, schneiden und veröffentlichen und all das. Aber die Menschen, die ja nicht kreieren oder die mit dem Kreieren hadern oder die sich selbst sabotieren oder die prokrastinieren, die haben kein Systemproblem. Die haben emotionale Herausforderungen, emotionale Themen. Und ich glaube, da ist genau dieser Produktivitätsaspekt so wichtig, auf eine Sache ganz besonders zu gucken, nämlich enjoy. Also ist es enjoyable? Macht es mir Spaß? Lieb ich das? Oder nicht nur liebe ich das, was ich tue, sondern wenn ich Podcasting scheiße finde im Moment, ja, und im Moment das Gefühl habe, was ist denn ins Mikrofon sprechen, was für ein Quatsch, ja, dann wie kann ich es mehr mit Freude machen und wie kann ich mehr Spaß dran haben? Und vielleicht geht es dann darum, davor deinen Lieblingssong zu hören. Vielleicht geht es darum, dir auf dein Mikrofon ein Smiley-Gesicht zu kleben. Vielleicht geht es darum, deine lustigsten Socken dir anzuziehen, während du deinen Podcast aufnimmst und dann dadurch schmunzeln zu müssen. Vielleicht geht es darum, mit jemand anderem zusammen einen Podcast zu machen, weil du einfach dieses miteinander anderen reden, mit anderen austauschen, das macht dir halt viel mehr Spaß als alleine. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie so die Dots sich connecten. Der Steve Jobs hat ja die Connecting the Dots-Rede gehalten, damals bei Stanford, wo er darüber gesprochen hat, dass sein Kalligrafiekurs in der Uni dann dazu geführt hat, dass er dann die Typografie, also die Schriftarten, die Schriftformen im MacBook, dass ihm die so wichtig wurden und dass dann Windows irgendwann das kopiert hat und dass sozusagen irgendwann dieser Wert, wie schöne Schriften aussehen und was schöne Schriften haben, dass es so wertvoll wurde und dass dieses ästhetische Element auch mit Apple assoziiert wurde und mit den Macs und all diesem, dass das mit seiner Kalligrafie-Klasse zusammenhängt, wo man erstmal denkt, okay, wenn man sich schöne Handschriften lernen, was hat das damit zu tun mit späterem Unternehmenserfolg? Und da hat ja der Steve Jobs eine schöne Rede gehalten, Connecting the Dots, wo er all diese Erfahrungen, die scheinbar unzusammenhängend sind in seinem Leben und in seinem Weg, wie die am Ende doch zusammengepasst haben. Und das sage ich jetzt, weil mir eingefallen ist, dass einer meiner größten Vorbilder in dem Bereich der Pädagogik und Bildung der Gerald Hüther ist, ein Neurobiologe. Und Gerald Hüther hat viel über Lernen geforscht und neurowissenschaftlich dazu geschrieben und hat ein Buch geschrieben, das heißt Mit Freude lernen, ein Leben lang. Und ich glaube, weil gerade ja diese Freude drin zur Sprache kam und wie podcaste ich mit Freude, wie kreiere ich Content mit Freude, wie kann ich mit Freude ein neues Produkt veröffentlichen, wie kann ich wieder Freude erleben bei meinem täglichen Interagieren auf Social Media, beim Aufbauen eines neuen Social Media Accounts, beim Aufbauen eines YouTube Accounts, wie kann ich Freude empfinden beim E-Mails schreiben, wie kann ich Freude empfinden beim endlich meine Zahlen sortieren in meinem Business, all das. Und da finde ich so wichtig, was er schreibt in diesem Buch. Und da will ich dir einen kleinen Abschnitt draus vorlesen. Und diese Freude über eine wichtige Lernerfahrung, die jemand gemacht hat, geht immer mit einer gleichzeitig ausgelösten Freude darüber einher, dass er oder sie lebendig ist. Die Fähigkeit zu lernen ist also nicht nur Ausdruck der eigenen Lebendigkeit. Beides, Lernen und Leben, sind über das gleiche Gefühl untrennbar miteinander verbunden. Das gilt auch für den umgekehrten Fall. Wer seine Lust am Lernen verliert, dem kommt damit auch seine Lust am Leben gleich mit abhanden. Deshalb ist es keine belanglose Frage, sondern ein ernstzunehmendes Problem mit nicht zu unterschätzenden Auswirkungen für die gesamte weitere Lebensgestaltung einer Person, ob es ihr gelingt, ihre angeborene Freude am Lernen und damit an der eigenen Lebendigkeit aufrechtzuerhalten. Leider geht vielen Menschen ihre angeborene Lernlust bereits sehr früh, oft schon während der Kindheit, verloren. Ein recht gutes Indiz dafür ist es, wenn Kinder aufhören, frei und unbekümmert zu spielen oder ihren erwachsenen Bezugspersonen ständig neue Fragen zu stellen. Denn spielend und fragend erkunden sie die Welt und erleben sich dabei als Gestalter ihrer eigenen Lernprozesse, als Subjekte. Darin werden sie gehindert, sobald jemand ihnen etwas beizubringen, sie zu belehren, zu unterrichten versucht. Dann erleben sie sich nicht mehr als Gestalter ihrer eigenen Lernprozesse. Sie werden zu Objekten von Belehrungen, von Erziehungs- und Unterrichtsmaßnahmen, von Erwartungen und Bewertungen gemacht. Sie fühlen sich dann nicht mehr in ihrer Einzigartigkeit als Subjekte gesehen und wertgeschätzt. Sie erleben das schmerzhafte, unangenehme, sie erleben das als schmerzhafte, unangenehme Erfahrung, haben also ein Problem, das sie lösen müssen. Alle Kinder lernen früher oder später, was sie tun müssen, um dieses unangenehme Gefühl zu überwinden. Manche versuchen es, indem sie den Spieß einfach umdrehen und ihre Belehrer und Erzieher selbst wieder zum Objekt, zunächst ihrer Bewertungen, doofer Lehrer, später auch ihrer Handlungen. Andere manipulieren, hintergehen, ausnutzen, machen. Auch das löst immer dann, wenn es funktioniert, ein Gefühl aus. Das heißt Befriedigung, in seiner Steigerung Triumph. Es geht um Unterwerfung und das Erlangen von Kontrolle und Einfluss und Macht über andere Personen. Mit der Freude am Lernen und der ursprünglichen Offenheit für alles, was es zu entdecken und gestalten gibt, hat dieser Entwicklungsweg nichts mehr zu tun, auch wenn er bisweilen zu beeindruckenden Leistungen und Erfolgen Einzelner auf Kosten anderer einhergeht. Und indem sich dabei das ursprüngliche Gefühl der Freude am Lernen in ein Gefühl der Befriedigung und des Triumphes verwandelt, verschwindet auch die Freude am Leben. Dann geht es auch im Leben nur noch um Befriedigungen und gelegentliche Triumphe und sei es auch nur bei der Schnäppchenjagd aus dem Sortiment der Sonderangebote. Manchen Kindern gelingt es offenbar nicht so leicht, ihre Eltern, Erzieher oder Lehrer zu Objekten ihrer eigenen Bewertungen und Handlungen zu machen. Sie machen sich lieber selbst zum Objekt, erklären sich selbst für dumm, halten sich für nicht liebenswert, für nicht gut genug, betrachten sich als Versager. Auch das ist eine geeignete Strategie, um den Schmerz und das unangenehme Gefühl zu überwinden, das sie empfinden, wenn sie sich nicht als Subjekte gesehen und gewertschätzt oder gar Maßnahmen anderer Personen behandelt fühlen. Auch das, also sich selbst als Subjekt zu betrachten, können Kinder und auch noch Erwachsene lernen. Das damit einhergehende Gefühl hat mit Lernfreude allerdings ebenfalls nichts zu tun. Aber es ist besser auszuhalten als der Schmerz. Wir haben dafür keine gute Bezeichnung. Vielleicht passt Gleichgültigkeit noch am besten. Mir ist alles egal, ich mag mich selbst nicht. Das wird dann zum vorherrschenden Lebensgefühl. Es ist eine fatale Einstellung, denn jemand, der sich selbst zum Objekt gemacht hat, erlebt sich auch nicht mehr als aktiven Gestalter. Er oder sie hat dann keine gute Beziehung zu sich selbst, mag sich und oft auch seine eigene Körperlichkeit nicht mehr und hat enorme Probleme bei der Gestaltung seiner Beziehung zu anderen. Welche der beiden Strategien ein Mensch schon als Kind und später als Erwachsener gefunden hat, um künftig zur Gestaltung seines Lebens und seiner Beziehung zu anderen Menschen einsetzt, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob es dieser Person später im Leben noch gelingt, zu erkennen, was sie oder ihn dazu gebracht hat, diesen Weg einzuschlagen. Und das waren eben immer ungünstige Lernerfahrungen, die von anderen, meist erwachsenen Personen und meist ohne bewusste Absicht ausgelöst worden sind. Niemand verliert seine angeborene Lern- und Lebenslust von allein. Damit es dazu kommen kann, muss es andere Menschen geben, die nicht verstanden haben, was sie tun, die ihrerseits ebenfalls, meist auch schon als Kinder, die Erfahrung machen mussten, nicht als Objekte gesehen, sondern als Objekte behandelt zu werden. Erst wenn immer mehr Menschen zu diesen subtilen Prozess der transgenerationalen Weitergabe negativer Lernerfahrungen zu verstehen beginnen, wird es auch möglich, ihn zu durchbrechen. Es mag sein, dass die Hirnforschung nicht viel zur Verbesserung der praktischen Gestaltung von Lernprozessen beitragen kann. Aber die von den Hirnforschern gewonnene Erkenntnis, dass unser menschliches Gehirn zeitlebens plastisch und durch neue Erfahrungen veränderbar ist, lässt zumindest eine Schlussfolgerung zu. Wir könnten uns verändern. Wir könnten aufhören, einander zu Objekten unserer Absichten und Ziele, unserer Erwartungen und Bewertungen, unserer Belehrungen und klugen Ratschläge oder gar unserer Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen zu machen. Wir könnten wieder lernen, einander als Subjekte zu begegnen. Wir könnten einander einladen, ermutigen und inspirieren, die Freude am Miteinanderlernen und am Zusammenleben wiederzufinden. Dann würden sich auch die alten, gebahnten Vernetzungsmuster in unseren Gehirnen von ganz allein verändern. Und unsere Kinder wären nicht länger gezwungen, die gleichen Vernetzungsmuster in ihrem Gehirn zu verankern wie wir. Wir könnten unser Zusammenleben auch so gestalten, dass unsere Freude am Lernen zeitlebens erhalten bleibt. Unsere Gehirne hätten damit gar kein Problem. Im Gegenteil. Damit das geschieht, müssten wir es auch wollen. Das ist unser Problem. Denn wollen kann eine Person so etwas nur, wenn sie sich als Subjekt, als aktiver, lernfähiger und selbstverantwortlicher Gestalter ihres Zusammenlebens mit allen anderen Lebewesen versteht. Ja, mit Freude lernen. Und ich habe, wie gesagt, nicht Antworten hier in dieser Folge. Ich habe Inspirationen, Gedanken, Fragen. Und ich stelle aber fest, dass alles, was sozusagen die Experten aus verschiedensten Feldern sagen, eigentlich ein ganz klares Bild zeichnet, nämlich, dass es unglaublich möglich ist für uns, wirklich für jeden von uns, dass es möglich ist, all die Ziele, die wir haben, unternehmerisch, im Business, mit unseren Coachings, mit einem Tool unserer Wahl, mit einem Medium oder auf einem Kanal unserer Wahl, sozusagen durchzustarten, voranzukommen, sichtbar zu werden, Menschen zu helfen, Geld damit zu verdienen, was uns begeistert oder fasziniert, dass es alles möglich ist und dass es mit der Freude beginnt, mit der Begeisterung, mit der Leidenschaft. Und dass es vielleicht gar nicht darum geht, nur uns zu überwinden. Und wir brauchen Überwindung, man braucht Herzblut, aber man braucht auch Freude. Und vielleicht ist es viel wichtiger, die Dinge schöner zu machen, freudvoller zu machen, irgendwelche Kleinigkeiten einzubauen in all deine Mails, in die Farbe auf deinem Laptop-Hintergrund, die Farbe deines Handy-Hintergrunds, die Farbe deiner Brand, die Titel deiner Angebote, die Nachrichten, die du Menschen schreibst oder sprichst. Und dass man mehr guckt, wie kann ich das mit Freude tun? Und das ist mein Projekt, was ich in der Community da auch gestartet hatte, mich zu fragen, wie wird meine Lebenszeit wieder mehr zu meiner Time of my Life, wo ich sagen kann, das genieße ich, das liebe ich, das feiere ich, das inspiriert mich, das macht mir Spaß. Und dann eben daran zu glauben, wenn es mir Spaß macht, dann ist es nicht nur gut für mich, sondern auch gut für die Welt, gut für meine Kunden, gut für ja, den Planeten, gut fürs Universum sozusagen. Und man weiß so viel über Freude. Man lernt mit Freude besser. Menschen, die etwas mit Freude lernen, mit Begeisterung, ich glaube im selben Buch tatsächlich, von dem ich gerade gelesen habe, schreibt Gerald Hüther auch darüber, dass Menschen, wenn sie Faszination, Begeisterung, Freude für dieses neue Thema verspüren, dass sie dann auch das lieben zu lernen und auch schnell lernen. Ich habe Human Design wahnsinnig schnell gelernt, weil ich es einfach voller Freude getan habe. Es hat sich überhaupt nicht nach Lernen angefühlt, es hat sich überhaupt nicht nach Arbeit angefühlt. Es war unglaublich freudvoll. Und diese Freude wieder zu entdecken oder vielleicht eben sogar diese Freude, wie soll ich sagen, Freude zu designen. Sag ich mal Freud-Design sozusagen. Das ist so, jetzt der neue Working-Title, Freud-Design. Wie designe ich Freude in alles, was ich tue? Ne? Wie räume ich mit Freude auf? Wie schaffe ich mit Freude Ordnung? Wie schaffe ich mit Freude mein Buch zu schreiben? Wie veröffentliche ich meinen Podcast voller Freude? Wie bringe ich meinen Kindern mit Freude eine neue Sache bei? Wie kann ich Freude dabei empfinden, neue Menschen kennenzulernen? Es ist ja egal, was das Thema ist. Letztendlich ist diese Energie der Freude eine ganz große Kraft. Und wenn ich darauf gucke, auf diese ganzen Systeme und Hacks und Abkürzungen und technischen Bereicherungen und technischen Abkürzungen, dann sage ich selber als ein sehr technisch affiner Mensch und als jemand, der dank Technik sehr, sehr viele Dinge in seinem Leben kreieren durfte, kreieren konnte, ja, nicht zuletzt alles, was du hier gerade hörst und alles, was Menschen auch gerade in der Corona-Zeit bei mir im Business buchen konnten, gebucht haben, mit mir zusammenarbeiten konnten. Aber dann sage ich trotzdem, lasst uns das Emotionale nicht vergessen. Für uns selber, aber auch für alle Menschen um uns herum. Und wenn eben diese ganzen logischen, systematischen, diese Mengen, diese Terminierungen, dieses um 17 Uhr ist Podcast-Aufnahme, um 7 Uhr ist immer Content Creation, von 7 bis 8 ist immer Content Creation, dass wir bei dem Ganzen, wie sehr das helfen kann, uns aber auch bewusst machen, dass nur weil wir 10 Stunden uns geblockt haben für Content Creation in einer Woche, dass es noch lange nicht heißt, dass wir produktiv waren. Und noch lange nicht heißt, dass wir auch kreativ gute Arbeit gemacht haben. Und noch lange nicht heißt, dass wir irgendwie einen echt guten Beitrag geleistet haben dafür, dass unser Business vorangeht. Sondern vielleicht wäre dann eine halbe Stunde in der Woche sinnvoller, wenn die halbe Stunde voller Freude, voller Kreativität, kreativer Idee, wenn die dann tatsächlich eingeflossen wäre in zum Beispiel das Content-Thema. Genau, das meine Gedanken zu dem Thema Produktivität, kreative Arbeit, Qualität und den Wert von Qualität und wie sehr es sich lohnen kann, Qualität zu priorisieren. Und ich glaube, das ist dann am Ende auch wirklich eine dieser Lösungen. Wenn ich Freude habe, mache ich es für mich. Dann genieße ich die Reise, dann genieße ich den Prozess. Ja, also ein Maler, Picasso, andere Künstler, dass die 4, 5, 6, 8, 10, 24 Stunden vor einem Gemälde saßen, vor einer Leinwand saßen, die Zeit vergessen haben, vielleicht sogar fast vergessen haben, zu essen, zu trinken, voll in ihrem Element waren, in das, was der Mihail Csikszentmihalyi Flow nennt, so in diesen Flow-Zustand reingegangen sind, dass das am Ende, ne, weil sie so viel Freude daran hatten, weil sie es für sich gemacht haben, sich für sich sie nicht nach Arbeit angefühlt hat und dass aber gleichzeitig die Qualität dadurch auch gestiegen ist. Weil es eben nicht ein Abarbeiten war von ich muss, sondern ein ich will. Und ich glaube, diese Ich-Will-Energie, die ist sehr wichtig und deswegen dürfen wir uns, glaube ich, immer mehr fragen, wo steckt meine Freude? Macht mir das wirklich Freude? Warum mache ich das eigentlich? Und immer dann, wenn die Antwort ist, ich mache es nur, weil ich denke, dass ich es machen muss. Ich mache es nur, weil alle anderen Creator in meiner Branche es auch machen. Ich mache es nur, weil ich irgendwo gehört habe, dass ich sonst keinen Erfolg haben kann. Aber ich habe gar keine Freude dran. Es fühlt sich für mich nur noch Arbeit an und zäh an und ätzend. Dann sollte man hinterfragen, ob es nicht mehr ein Hinwenden zur Freude ist, was am Ende auch eine Lösung sein kann für ganz viele Probleme. Und dann wird man plötzlich auch verrückterweise produktiver in Anführungszeichen, weil es ist einfach so, wenn du gerne machst, was du machst, dann sind die 60, 70 Stunden pro Woche, die du darin investierst, die fühlen sich eben nicht nach verschwendeter Zeit an oder nach viel Arbeit oder nach, oh, jetzt brauche ich aber so lange Pause, muss mich erstmal wieder krass davon erholen Zeit, sondern es hat sich ja auch genährt, es hat dir was zurückgegeben. Und da glaube ich jetzt klar, für Generator und MGs hat es dieses regenerierende Element, dass ihr Sakral sich auch wieder auflädt. Das heißt, für die ist es sowieso eine sehr wichtige Betrachtung mit dieser Freude, mit dieser Satisfaction. Aber ich glaube tatsächlich auch für die anderen Typen, da sollten wir nicht zu eng sein mit unserer Lesart des Human Design und sollten schauen, dass eben dieses Element der Freude, der Leidenschaft, der Begeisterung, der Faszination für Sache, Thema, für das Medium, in dem wir etwas teilen, der Rahmen, in dem wir das teilen, dass all das auch Einzug bekommen darf. Wow, das war jetzt lang. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich so viel zu sagen habe, aber jetzt hatte ich einiges dazu zu sagen. Danke dir fürs Reinhören. Teilt euch gerne mit mir. Thema Produktivität, Thema wie kann ich mehr schaffen, wie kann ich mehr Freude an dem finden, was ich tue, wie kann ich eben meine To-Do-Liste auch mit Freude abhaken und nicht jedes Mal schon denken, oh fuck, schon wieder so viel zu tun und ätzend und das ist so nervig. Kennst du diese ganzen Gedanken, Gefühle, Produktivität, ist das ein Thema für dich? Genau, und ja, da würde ich mich freuen, mit dir auch ein bisschen in den Austausch zu finden. Ich mache selber meine Erfahrungen damit weiter. Ich nehme die ganzen Learnings mit aus meiner selbst kreierten Community und dem, was ich da kreiert habe, damit ich in der Zukunft noch also positiv produktiver sein kann für mich, für dich, für diese Welt. Und genau, bis zur nächsten Folge. Das war Leben bei seinem Podcast mit mir, mit dem Flo. Bis dann!